Hallo zusammen. Wir begrüßen alle am digitalen Wandel Interessierten zu unserem heutigen Podcast der Fortbildungsreihe My eWorld. Heutiges Thema: Learning Anything, Anytime, Anywhere, with Any Device and Anybody. Wir, das sind meine Co-Moderatorin Jacqueline Fuhrmann. Schön, dass du dabei bist.
Hallo.
Und meine Wenigkeit, mein Name ist Detlef Stepp und wir begrüßen heute unsere Gäste. Wir haben zwei besondere Gäste dabei. Zum einen Alex Gerold, besser bekannt als YouTuber Herr Gerold.
Hallo.
Und Thomas Schweitzer, ein Fachleiter aus Stuttgart, mit dem ich glücklicherweise auch einige Kontakte und einen Austausch durchführen konnte. Und wir starten und Jacqueline übernimmt. Nein, ich fange an. Da, ich. So, Thomas ist Fachleiter in Stuttgart für Pädagogik und Medienworkshops, seit 2015 tätig am Landesmedienzentrum Baden-Württemberg. Und er ist auch zusätzlich tätig an der Uni Stuttgart mit Seminaren für Methodik und für Heterogenität.
Sehr gut, dann übernehme ich mal und stelle mal Herrn Gerold vor. Also Alex ist neben mir auch ja, mein Kollege am Erich-Guttenberg-Berufskolleg, also ist auch Lehrer dort, betreibt ganz erfolgreich seinen ja, YouTube-Kanal Herr Gerold, verschiedene Podcast-Formate, also auch sehr in dem Business schon unterwegs. Er hat vorher eine Ausbildung zum Bankkaufmann absolviert und viele verrückte Jobs in der Studienzeit hinter sich. Also kennt sich da bestens aus und ist eigentlich auch immer up to date, was das neue digitale Thema so mit sich bringt. Ja, dann starten wir direkt, Alex. Wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen, Unterrichtsmaterialien in der Form für YouTube anzubieten?
Ja, hallo Jacqueline erstmal und hallo Detlef. Genau, die Idee entstand während, wie so vieles, der Pandemie 2020, like wer es noch kennt. Ja, es fing an mit Online-Unterricht und hinzu kam auch noch, dass ich aus gesundheitlichen Gründen auch ein halbes Jahr nicht arbeiten konnte. Und jeder, der das kennt, wenn er lange Zeit ja, irgendwie nichts zu tun hat, fällt einem irgendwann die Decke auf den Kopf. Und so ging es mir dann auch und dann kam eins zum anderen und ich habe mir überlegt, okay, wie kann ich jetzt von zu Hause aus neben dem Online-Unterricht, den ich dann sporadisch durchführen konnte, auch noch irgendwie sinnvolle Dinge schaffen. Und da entstand die Idee über Lernvideos auf YouTube. Das heißt, meinen Schülern jederzeit, jederzeit und auch an jedem Ort die Möglichkeit zu bieten, Lerninhalte zu üben, zu wiederholen, und einfach, wenn jemand auch krank war, das nicht mitbekommen hat, unabhängig von meiner Person, das Ganze nochmal, ja, einfach aufzunehmen. So ist die Idee entstanden, Lernvideos auf YouTube zu veröffentlichen.
Spannend. Wie sieht das denn aus? Hast du vorher dir auch ein Anspruchsniveau überlegt? Weil ich glaube, so Schüler sind ja sehr heterogen, wenn man sich das mal überlegt. Das war wahrscheinlich gar nicht so einfach, oder?
Ja, also da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht. Es gibt ja auch zahlreiche Lernvideos auf YouTube in jeglicher Form. Was mir da aufgefallen ist, dass oftmals so ältere Videos, wo jetzt zum Beispiel Professoren irgendwie ihre Vorlesungen aufgezeichnet haben, dass das ja sehr, ich sag mal, langweilig rüberkommt oder beziehungsweise auch ein bisschen trist. Und das habe ich versucht, durch meine Videos irgendwie anders zu machen. Ich bin ja Lehrer und weiß auch, wie unsere Klientel tickt und teilweise auch einen anderen Zugang zu haben, weil wir reden ja hier von YouTube, einer Social Media Plattform. Das heißt, Social Media Plattformen nutzen sehr viele Leute, viele Zielgruppen, aber hauptsächlich auch viele junge Leute. Und da ist es wichtig, dass man da vielleicht einen anderen Ton auch anschlägt. Das heißt, meine Videos gerade am Anfang habe ich auch versucht, ein bisschen schülernah zu gestalten. Das heißt, Beispiele reinzubringen, die vielleicht nicht schultypisch sind, wie zum Beispiel, wir gründen eine Shisha-Bar zum Beispiel oder andere ja, interessante Dinge, die für junge Leute einfach spannender sind als vielleicht eine Yogamatte oder sowas. Und das habe ich mir schon überlegt, dass ich das Niveau eher so ein bisschen niedriger halte vom Anspruch her, dadurch aber auch viel mehr erreiche, weil wir sind ja hier, reden ja über die kaufmännische Ausbildung, das heißt, es gibt ja über, ich glaube, 50 kaufmännische Ausbildungen und da habe ich lieber ein breites Spektrum abgedeckt, als jetzt nur die Bankkaufleute zum Beispiel. Genau.
Also ist deine Zielgruppe quasi auch breit gestreut, ne? Du
ja,
hast
genau.
nicht nur einen Ausbildungsberuf im Sinn, sondern tatsächlich auch ja, vielleicht auch die, die ein Fachabitur machen mit wirtschaftlichem Schwerpunkt.
Genau, ja, du kennst uns ja selber. Wir haben ganz viele verschiedene Bildungsgänge, von der Ausbildungsvorbereitung über die Berufsfachschule, Fachabi, hast du genannt, Ausbildungsberufe, und auch die haben ja alle, wir sind ja ein kaufmännisches Berufskolleg, also müssen die bestimmte kaufmännische Inhalte können und lernen.
Das,
und um die alle abzugreifen, die alle irgendwie abzuholen, ja, wollte ich dann das so runterbrechen, dass es auch wirklich jeder versteht. Genau.
Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich setze auch gerne deine Videos im Unterricht ein, versuche dann auch dadurch halt immer nochmal wieder so ein Lernvideo oder Erklärvideo auf andere Weise nochmal spannend drüber zu bringen. Das ist ja doch dann immer nochmal, gerade auch im Bereich individuelles Lernen, nochmal spannend da zu sehen, was nochmal eine andere Sichtweise dazu beiträgt. Ja, vielen Dank, Alex. Dann gerade wenn wir so das Thema individuelles Lernen auch ansprechen, würde ich gerne nochmal zu dir kommen, Thomas. KI ist ja auch gerade so ja, das Medium der Zukunft oder wo auch gerade alle sich drüber unterhalten. Und wie siehst du das denn? Gibt es irgendwie KI halt quasi, was immer stärker das individuelle Lernen fördert, und dafür benötigt man auch individuelle Lernmedien. Wie siehst du denn die Zukunft von individuellen Lernmedien im Bereich künstlicher Intelligenz?
Ja, ich denke, das ist eine Riesenchance. Also auch gerade, wenn es um Bindifferenzierung geht, man kriegt da relativ schnell anspruchsvolles, gutes Material hin. Und wir werden sicherlich da unsere digitalen Assistenten haben. Die Schülerinnen und Schüler werden ihre Assistenten bekommen. Also das wird sicherlich viel besser werden, als es momentan der Fall ist.
Ja, also was, du hattest gerade die Assistenten angesprochen. Kennt vielleicht nicht jeder. Was können die oder wozu nutzt man die?
Naja, gut, ich denke mal, das ist noch in der Entwicklung, aber letzten Endes geht es ja darum, wenn wir jetzt eben ChatGPT nehmen oder einen Copilot, erst einmal kann ich mich natürlich mit guten Prompts relativ schnell individuell versorgen lassen mit Informationen, und das ist sicherlich auch eine weitere Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler darin zu schulen, welche Prompts sie formulieren, wie sie da eben auch vorgehen schrittweise. Und wenn sich da die KI drauf einstellt, dann wird es sicherlich immer stärker auch zu einer Beratung hin sich entwickeln.
Das stimmt, das ist dann quasi auch so in Richtung Lernmaterial der Zukunft, ne, oder?
Genau, und auch ja, als Gesprächspartner, so stelle ich mir das dann vor, ja. Also dass man eben auch in den Dialog dann auch tritt. Und das hat natürlich schon auch nochmal eine ganz andere Qualität, als wenn ich irgendwo nach Input suchen muss.
Das stimmt.
Alex, wenn wir an die Endgeräte denken, mit denen unsere Schülerinnen und Schüler ja alle arbeiten, also Learning with any device, stellt sich ja für viele Schulen immer die Frage, Android, Apple oder Windows? Du kennst jetzt vom EGB ja sehr häufig den Windows-Einsatz, aber auch den mit Apple-Tablets. Hier werden Apple-Tablets ja in vielen Schulen wirklich bevorzugt, aber immer mit einem Mobile-Management-System. Das heißt, wir haben hier gemanagte Endgeräte. Was hältst du von solchen Endgeräten fürs individuelle Lernen?
Also als wir damals, ich glaube auch während der Pandemie war es ja, dass alle Lehrkräfte in NRW ein iPad bekommen haben, da ging es mir und ich glaube vielen anderen auch so, was machen wir denn jetzt damit? Also ich habe es oftmals genutzt, um auf der Couch irgendwie noch oder im Urlaub Netflix zu gucken, weil wir hatten natürlich alle schon vorher Endgeräte und haben damit gearbeitet. Für die Schüler ist das jetzt nochmal ein anderes Thema, aber ich als Lehrkraft möchte schon, hätte mich mehr gefreut, hätten wir einen Gutschein bekommen über eine bestimmte Summe und hätten das irgendwie einsetzen können, um uns digitale Endgeräte oder irgendwelche anderen Tools zu kaufen. Also ich brauche es nicht. Was jetzt die Schüler angeht, finde ich grundsätzlich gut, dass es überhaupt sowas gibt, dass wir überhaupt sowas haben. Auch da stellt sich aber wieder die Frage, du hast es angesprochen, dass es ja quasi schon ein Produkt ist oder ein Tablet mit voreingestellten Apps. Das heißt, ich kann keine neuen zusätzlichen Tools runterladen, ne? So ist es ja bei dem iPad, habe ich es richtig verstanden.
Ja.
Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil Herr Schweitzer hat es angesprochen, es entwickelt sich immer weiter, künstliche Intelligenz und so weiter. Wer weiß, was in 1, 2, 3 Jahren hinzukommt. Das heißt, ich bin sehr unflexibel mit einem starren Apple-Gerät. Und von daher finde ich einen BYOD-Ansatz natürlich sinnvoller. Da stellt sich natürlich auch wieder die Frage, da muss man natürlich Schülerinnen und Schüler unterstützen, die sich sowas nicht leisten können. Aber das ist ja trotzdem irgendwie machbar. Muss ja irgendwie eine Lösung finden. Von daher bin ich dann eher auf der BYOD-Seite.
Okay, jetzt sind wir beim Endgerät eigentlich schon gewesen. Wir haben ja auch Corona alle miteinander erlebt. Und auch was die Endgeräte angeht, da hatten wir am EGB ja auch sehr häufig das Problem, dass viele Schüler gar kein Gerät hatten. Und wenn du dich erinnerst, die Apple-Geräte sind gekommen, als die Corona-Pandemie vorbei war, als wir in den Präsenzunterricht zurückgewechselt sind. Ja. Das heißt, viele unserer Schüler mussten ja mit unserem hybriden Ansatz arbeiten, das heißt mit einem Smartphone.
Ja.
Und das ist ja ein interessantes Thema, wo ich mich immer wieder frage, das Smartphone ist ja eigentlich Dreh- und Angelpunkt in aller Leben geworden. Warum diskutieren wir an Schulen immer noch über den Einsatz von Smartphones? Wie stehst du dazu?
Also da schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Die eine Seite sagt, na klar, das ist unser ständiger Alltagsbegleiter und wir können das Smartphone nicht verbieten, beziehungsweise ist völliger Quatsch, das aus der Schule zu verbannen, weil wir es ja selber als Lehrkräfte nutzen und unser Leben eigentlich ohne Smartphone, kann man ja auch kritisch sehen, aber gar nicht mehr vorstellen können, wie es ohne wäre. Und was wir schon alles für sinnvolle Tätigkeiten mit dem Smartphone ausüben können. Von daher absolut, und ich kenne es ja auch vor allem bei höheren Bildungsgängen, Kaufleute für E-Commerce, aber auch Kaufleute für Büromanagement, wo oftmals Smartphone einfach wirklich sinnvoll für sinnvolle Tätigkeiten genutzt werden können. Und auf der anderen Seite ist Social Media ein Riesenproblem. Das heißt, wenn es die Möglichkeit gäbe, zu sagen, wir drücken jetzt einen Knopf, einen Schalter und können Social Media auf Smartphones für die Schulzeit irgendwie blockieren, ich glaube, das wäre eine Traumvorstellung von mir. Das heißt, man muss Smartphone und Social Media wirklich trennen. Und das geht aktuell natürlich noch nicht. Und ich glaube, das ist eher das Problem, was manche Lehrkräfte mit den Smartphones haben. Nicht das Smartphone an sich, nicht die Möglichkeiten, die man hat, sondern Social Media.
Okay. Thomas, wie sieht es denn bei dir aus? Du bildest ja Referendarinnen auch aus. Wie sieht es denn dort an den Schulen aus? Gibt es dort auch die Diskussion Smartphone ja oder nein? Und wie stehen auch die Referendarinnen dazu?
Ja, auch ganz unterschiedlich. Und auch ich bin zum Teil da schon sehr kritisch eingestellt. Also ich unterrichte ja auch in der Unterstufe und Mittelstufe. Und für mich ist zum Beispiel das Smartphone-Verbot in der Pause wichtig. Also ich finde es schon ganz sinnvoll. Es ist im Übrigen auch ein gutes Training mit meinen Referendaren, in so Konfliktsituationen zu geraten und von Schülern das Smartphone einzufordern. Da muss man sich auch überlegen, wie konsequent will ich in der Situation sein. Ich habe viel Öffentlichkeit in einer Pausensituation. Also das ist von dem her bei uns natürlich auch stark in der Diskussion. Aber ich finde es ganz wichtig, also wenn ich mal so ein Smartphone einziehe, macht man sich keine Freunde. Aber ich stelle dann schon fest, dass sie dann danach wirklich ins Gespräch auch gehen. Auch bei einer Aufsicht mal habe ich ein Smartphone eingezogen und danach haben sie sich dann aus der Spielesammlung was geholt. Also da finde ich das ist schon sehr wichtig, dass sie ein Stück weit auch, sagen wir mal, die Regeln bekommen, dass es zu bestimmten Zeiten weggelegt werden muss. Es hilft ihnen, sie bewegen sich halt eben auch mehr. Und dann aber ist natürlich der Einsatz des Smartphones gezielt im Unterricht super hilfreich. Das ist ganz klar, was da für Möglichkeiten auch da sind. Aber letzten Endes brauche ich das Monitoring zu entscheiden, wann dürfen sie es rausholen und wann eben auch nicht. Weil ich kenne natürlich auch viele Situationen, wo einfach extrem viel Missbrauch auch entstanden ist. Und dann sprechen wir auch über Verletzungen, die, ich sage mal, auch nach der Schulzeit noch bleiben. Also von dem her, ja, gemischt sehe ich das schon.
Ja, okay, da sind natürlich Themen wie Cybermobbing, glaube ich, ein ganz großes Thema. Wie sieht es denn bei euch beiden aus? Fragt den Alex nochmal. Medienkompetenz für ein Smartphone, ist das nicht etwas, was eigentlich wirklich unmittelbar in die Schule gehört, statt darüber zu diskutieren, dass man es verbietet?
Absolut, definitiv. Wobei man sagen muss, teilweise hat man das Gefühl, dass manche Schülerinnen und Schüler mehr Medienkompetenz haben als manche Kolleginnen und Kollegen. Aber Ja, natürlich. Das gehört absolut in die Schule. Und ich finde auch, da bin ich auch total dankbar, Jacqueline, geht auch raus an dich, dass mir die Möglichkeit geboten wird, in der Schule über das Thema Social Media zu reden, ne? Also Social Media Wahlqualikurs im Bereich Kaufleute für E-Commerce. Also auch da reden wir natürlich über das Thema Medienkompetenz, Risiken und Gefahren von Social Media jetzt speziell. Weil wenn Lehrkräfte über das Smartphone diskutieren, dann diskutieren wir über den Gebrauch oder die Nutzung von Social Media, weil das machen die Schüler auf dem Smartphone, wenn sie nicht Unterrichtstätigkeiten da verrichten. Und das muss halt kritisch hinterfragt werden, weil ich glaube mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile auch eine anerkannte Sucht ist, aber sehr, sehr viele junge Menschen haben ein Problem mit mit Handy, Smartphone-Sucht, also Social-Media-Sucht. Ne? Also das heißt, TikTok, ja, die Plattform, wo ich mich auch mal ausprobiert habe, wo ich auch gemerkt habe, das ist ein Rabbit-Hole, wenn man da einmal gefangen ist in diesem Algorithmus und dieses ständige Swipen und deine Aufmerksamkeit für ein, zwei Sekunden und dann ist schon wieder was Neues. Ich weiß nicht, ob unser Gehirn dafür gemacht ist. Ne? 2000 jahrelang oder tausende Jahre lang kannten wir nur unser Dorf und auf einmal bist du in einer Sekunde in China und in der nächsten in Bangladesch und wo auch immer. Und das ist, glaube ich, das müssen wir kritisch hinterfragen und nicht generell komplett das Smartphone verbieten.
Ja, ja. Thomas, ist das auch wichtig für Referendarinnen in der Ausbildung, dass sie lernen, mit der Medienkompetenz eines Smartphones umzugehen?
Ja, also ich meine, ich merke ja auch, das Medienverhalten von den Referendaren ist schon ein ganz anderes, als es eben vor einigen Jahren der Fall ist. Ich erinnere mich auch an so einen Trainingsworkshop, wo ein Student neben mir also wirklich pausenlos sein Smartphone rausgezückt hatte. Ja, das war ein Stuhlkreis. Ich habe schon gedacht, ja, will der mich provozieren oder so, oder will er deutlich machen, dass ihm der Workshop nicht gefällt? Und er hat sich dann aber wirklich sehr konstruktiv und auch sehr gut eingebracht. Ja, da habe ich auch gemerkt, der kriegt das Ding halt einfach auch nicht weg. Und wenn wir ehrlich sind, also ich auf jeden Fall, wenn ich ehrlich bin, merke ich ja auch, ja, ich nehme das Ding ja überall mit und manchmal spreche ich auch mit den Schülern darüber, ist das Smartphone bei euch im Bett auch noch? Also wie sieht da das Verhalten aus? Kann man einfach mal ausmachen? Oder wenn ich mit denen mal darüber spreche, schafft ihr das mal eine gewisse Zeit, vielleicht das einfach auf Schwarz-Weiß zu stellen, dass einfach hier einfach der Ausknopf oder die Einschränkung oder die Nachricht oder so auf jeden Fall mal weniger ist. Das, denke ich, ist schon ganz arg wichtig, um einfach auch rauszukommen und dann aber wirklich intensiv, einfach konstruktiv sich mit den Möglichkeiten zu beschäftigen, die ja wirklich da sind.
Ja. Wenn wir jetzt mal nochmal an die Referendarinnen denken, die ja in die größte Digitalität eigentlich hineinkommen, die wir bis jetzt hatten. Das heißt also, wir haben mobile Endgeräte, wir haben das Smartphone, wir haben eine Lernplattform, dann haben wir noch Technologien wie Virtual Reality, Drohnen, Robotik, KI. Ist das eine Überforderung für unsere Referendarinnen oder wie kommen die damit klar?
Also die sind natürlich ganz unterschiedlich aufgestellt. Da gibt es welche, für die ist das schon schwierig. Es ist, sagen wir, vieles neu. Und da gibt es aber auch ganz andere, die sind schon super fit. Und da lasse ich mich dann inspirieren, einfach, was die dann auch machen. Also das ist schon sehr heterogen, aber letzten Endes ist es für die schon hart, weil die Ausbildung in Baden-Württemberg, das sind dann eben 1,5 Jahre nach dem Studium und die bekommen natürlich sehr viele Inhalte vermittelt, auch bekommen sehr viele Ideen, die sie eigentlich alle gar nicht umsetzen können. Da ist die Zeit gar nicht dafür da. Die Möglichkeiten sind mittlerweile so vielfältig, dass es für die dann schon schwierig ist, einfach mal Sachen in Ruhe im Unterricht auch auszuprobieren. Und dann haben wir natürlich auch die Situation, dass die Schulen ganz unterschiedlich ausgestattet sind. Also im Seminar schon schön, da bekommen jetzt die Referendare alle ein iPad mit schöner Tastatur. Ja, wir waren ganz neidisch gewesen mit Apple-Tastatur. Das ist auch schon wichtig, dass die einfach, sagen wir mal, relativ eine gleiche Voraussetzung einfach auch haben und sich mit dem Gerät vertraut machen. Aber an den Schulen ist die Situation eben ganz unterschiedlich und das macht sicherlich schwer. Also ich bin natürlich ein starker Befürworter des Föderalismus, aber bei der Digitalisierung ist es ein wahnsinniger Klotz am Bein, dass einfach die gleiche Ausstattung und vielleicht die gleich gute Ausstattung einfach bei weitem noch nicht da ist. Und das ist für die Referendare dann auch ganz schwierig. Also manche müssen sich mit dem Whiteboard beschäftigen, weil es einfach keine Kreidetafel mehr gibt. Und bei den anderen funktioniert halt einfach das WLAN nicht. Dann verlassen sie sich vielleicht drauf, wollen irgendwas zeigen. Dann ist es plötzlich eben auch nicht da. Ja, und das wäre für mich schon mal ein großer Wunsch, dass wir hier zu einer Angleichung der Ausstattung auch kommen.
Ja, ganz kurze Rückfrage noch, bevor ich an Jacqueline weitergebe. Sind die Tablets, die die Referendarinnen bekommen, auch gemanagt? Das heißt, sind die also so eingestellt, dass die nicht selbst installieren können? Oder haben die freie Verfügung über...
Doch, die haben schon die freie Verfügung, können auch was installieren, auch okay. Zu meinem Glück, dass ich dann auch eine App installieren lassen kann, mit der ich dann auch arbeiten möchte. Da muss ich nicht zum Admin gehen, der dann praktisch das dann verteilt. Also das ist schon sehr gut so.
Okay, das ist also schon mal ein Vorteil gegenüber unseren NRW-Lehrern, die alle gemanagte Apple-Tablets haben.
Ja, in der Schule ist es wieder was anderes mit unseren Koffern, iPad-Koffern, aber am Seminar ist es frei.
Gut.
Ja gut, geradezu frei und unfrei passt eigentlich gut ja die Entwicklung, die Lernplattformen auch so mit sich bringen. Ne? Gerade KI-lernbasierte Plattformen wie zum Beispiel Fite oder Phobis ist ja auch da groß im Kommen. Das ist ja auch immer mehr, dass Schulen sich da mit Phobis auseinandersetzen. Alex, wie siehst du das, dass so Lernplattformen da immer weiter, wie stehst du dazu, an Auffahrt gewinnen?
Ja, grundsätzlich finde ich das ganz gut, dass wir auch da jetzt mitziehen und auch, wir sind da jetzt auch ja relativ weit an unserer Schule, würde ich jetzt mal behaupten, dass da Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich damit auseinandersetzen, das vorantreiben. Ich bin immer so ein Freund davon, die Ursprungsplattform zu nutzen. Das heißt, ich sehe jetzt noch nicht den großen Mehrwert, habe mich aber vielleicht auch nicht so intensiv damit auseinandergesetzt. ChatGPT kann genau das Gleiche, was Phobis auch kann. Oder habe ich das falsch verstanden? Oder anders gesagt, ich finde es immer schwierig, das ist aber auch so ein deutsches Phänomen oder auch Föderalismusproblem, auch dass gerade im Bereich Bildung immer versucht wird, was Eigenes zu konstruieren. Und meistens geht das nicht gut. Und mir fällt zum Beispiel Moodle ein oder sowas. Ich hatte das mal in einer alten Schule, ich fand es eine Katastrophe. Und warum nicht gleich Teams nutzen, so wie wir es auch machen, ja? Warum nicht YouTube nutzen? Warum brauchen wir eine datenschutzkonforme deutsche Plattform, die keiner nutzt? Ja? Sondern warum nutzen wir nicht Tools, die unsere Schülerinnen und Schüler privat sowieso nutzen und die sie später im Arbeitsleben auch brauchen? Und das würde ich jetzt für die Lernplattform genauso sehen. Also warum nicht allen ein ChatGPT-Abo und fertig? Und muss es da wieder was Eigenes geben? Und also so ein bisschen zwiegespalten, meine Meinung.
Ja, ist nicht ganz einfach. Ne? Also Phobis setzt ja auch noch so ein bisschen auf den Fortbildungscharakter. Okay. Das, was vielleicht auch gerade so ein bisschen in Richtung Ausbildung geht, ist vielleicht auch für dich, Thomas, ganz spannend. Oder eine Frage generell, die ich mir eben gestellt habe, als du dich mit Detlef darüber unterhalten hast, wie sich so die Ausbildung verändert hat im Referendariat. Aber es ist ja quasi jetzt eine KI-Welle, die so über uns schwappt. Muss ich da nicht erneut eigentlich aufgrund der Digitalisierung mit künstlicher Intelligenz die Ausbildung generell nochmal anpassen? Oder sagst du, nee, das sind einfach nur Tools?
Naja, anpassen, ich würde eher sagen, wir müssen es stärker einbinden. Also wie gesagt, das Thema Heterogenität ist am Seminar schon seit vielen Jahren ein ganz wichtiges Thema und das bekommt eigentlich jetzt Aufwind mit der KI, weil einfach das Material viel besser zu erstellen ist, eben auch viel schneller zu erstellen ist. Es geht eben auch um Tempo. Ja? Wenn man im vollen Lehrauftrag ist, da kann man nicht sich viele Stunden mit einer Einzelstunde beschäftigen. Und das ist von dem her schon mal wichtig. Aber natürlich auch das Thema Leistungsmessung ist natürlich ein ganz großes Thema. Wie gehe ich damit um? Ihr habt ja von BYOD gesprochen. Ja? Bei uns kann in der Kursstufe auch Tablets mitgebracht werden. Manche haben aber kein Tablet dabei. Ja, holen die sich dann vielleicht auch noch Informationen und selbst wenn es offline ist oder machen sie sich einen Hotspot oder so, Informationen, die sie dann vielleicht sogar im Mündlichen einbringen. Also das wird schon sehr unübersichtlich und da müssen wir natürlich auch Antworten anbieten. Das ist schon unsere Herausforderung auch als Ausbilder. Aber es ist natürlich alles erst einmal im Fluss. Ich erinnere mich an eine Uni-Situation. Die müssen ja auch, wenn sie ihre Reflexionsberichte abgeben, auch erklären, dass sie eben eigenständig dann auch gemacht haben. Und es war schon interessant. Dann hat eine Studentin so eine Erklärung abgegeben, die kam von einem anderen Lehrstuhl. Und diese Erklärung war schon sehr fein differenziert. Das sollte nämlich dokumentiert werden, wo man sich Informationen geholt hat. Auch die KI, das sollte dann mit einem Screenshot dann praktisch beigefügt werden. Also den Prozess der Informationsaneignung und Verarbeitung soll mehr oder weniger parallel dazu dokumentiert werden. Eigentlich eine gute Idee, macht es aber dann auch sehr aufwendig. Und letzten Endes müssen wir aber in diese Richtung auch gehen, dass wir, sagen wir mal, stärker den Prozess betrachten und natürlich die KI nutzen. Also ich glaube, wir können gar nicht mehr entscheiden, wollen wir das oder wollen wir das nicht, sondern wir müssen natürlich ganz positiv, und das ist auch eine große Chance in vielen Berufsfeldern, wie gehen wir dann damit um und wie können wir die Schülerinnen und Schüler fördern, dass sie das einfach sinnvoll und konstruktiv einsetzen.
Thomas, da fällt mir sofort auch das Problem ein, dass unsere Schülerinnen ja eigentlich immer weniger lernen wollen. Also jetzt von der aktiven Rolle her, dass sie sagen, ne, ChatGPT kann das erfüllen, was ich machen muss. Also ein kurzer Prompt reinhauen und schon habe ich meine Hausaufgabe fertig. Ich habe so den Eindruck, dass die Kompetenzwünsche unserer Schülerinnen und Schüler und auch die Kompetenzanforderungen, die man jetzt eigentlich benötigt, auch durch KI, immer weiter auseinandergehen. Und als ich noch im Schuldienst war, habe ich das auch massiv erlebt, dass ich so den Eindruck hatte, die können nicht mehr richtig schreiben, die können teilweise nicht richtig lesen. Haben wir hier sowas wie einen Generationenkonflikt, dass also Schülerinnen völlig andere Vorstellungen von dem haben, was sie eigentlich für ihre Zukunft benötigen, als die Sicht jetzt beispielsweise von uns Lehrern?
Sicher, weil es immer einfacher wird für sie, schnell Informationen zu bekommen. Die sind ja mittlerweile auch cleverer. Also an der Schule hat es ja auch damit angefangen, dass manche bei so einer GFS, die eben in Baden-Württemberg gemacht werden kann, dass sie das dann schnell von der KI machen lassen. Aber es war sehr auffällig bei einer Schülerin, weil die es nie so formulieren würde. Und natürlich achten die zukünftig stärker darauf, dass eben die KI das mehr oder weniger so formuliert, dass es glaubhaft auch von ihnen kommen könnte. Und ja, der Zugang, der wird halt eben immer einfacher. Und wir dürfen aber jetzt auch diesen Bedürfnissen ja nicht immer einfach nachgeben. Ja, also das Handgeschriebene halte ich zum Beispiel für nach wie vor sehr wichtig. Aber wir haben ja auch hier digitale Möglichkeiten, eben im digitalen Stift auch zu schreiben. Das ist schon ganz wichtig, dass wir dann, ich sage nochmal, solche Grundlagen und Schlüsselqualifikationen einfach auch beibehalten. Letzten Endes müssen wir dann eben sie schon da auch dann durchführen und vielleicht über manche Bedürfnisse uns da auch hinwegsetzen. Das ist schon wichtig.
Hey Alex, siehst du das auch so? Ich sag mal, Schreib- und Lesekompetenzen braucht man ja nicht mehr wirklich, ne? Also mit KI kann man sich Sachen vorlesen lassen. Man kann Sachen diktieren, die dann in Text umgewandelt werden. Also hier diese klassische Speech-to-Text-Variante. Letztens habe ich gehört, dass vielleicht Sprachkompetenzen einfach nochmal viel wichtiger werden in Zukunft, um eben mit einer KI zu kommunizieren. Da wäre aber Schreib- und Lesekompetenz völlig überflüssig. Wie siehst du das?
Ja, also ich sehe es ähnlich wie Thomas Schweizer, weil also mir geht es so, ich brauche manchmal noch Dinge haptisch. Ja, also ich muss manchmal noch ein Buch aufschlagen, lese auch sehr gerne ein Buch oder muss mir bestimmte Dinge wirklich händisch aufschreiben. Ne? Wenn ich mal mit dem Flipboard, Flipchart oder so arbeite für mich selber. Und ich glaube, wie gesagt, bin kein Neurowissenschaftler, aber dass das mit dem Gehirn was macht. Ich bin zum Beispiel Linkshänder und früher wurde man ja noch umgezogen zu einem Rechtshänder und das macht man mittlerweile nicht mehr. Also das heißt, irgendwas findet da im Gehirn statt und ich bin mir davon überzeugt, wenn man es selbstständig schreibt, Rechtschreibung, Lesekompetenz, dass das immer noch für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen wichtig ist. Das heißt, ich würde jetzt nicht diesen radikalen Ansatz fahren und das auch abschaffen oder da nicht mehr den Fokus drauf legen. Also wie Thomas Schweizer gesagt hat, Schlüsselqualifikation auf jeden Fall. Ich sehe eher das Problem, und du hast ja auch beschrieben, du hast gesagt, Detlef, die Schüler wollen immer weniger lernen. Ich glaube, die wollen andere Dinge lernen. Das heißt, wenn wir neben den Schlüsselqualifikationen Grundrechenarten, Lesen und Schreiben, mal über die Lehrpläne reden und feststellen, was wir seit Jahrzehnten eigentlich fordern. Wie funktioniert eine Steuererklärung? Ja? Finanzen, ja, das Thema, wie lege ich Geld an und sowas. Warum wird das nicht mal fest verankert, wirklich flächendeckend in ganz Deutschland? Das heißt, Inhalte, die wirklich Schülerinnen und Schüler auch interessieren. Und wie gesagt, bin ich wieder beim Thema Social Media, auch das gehört damit zu. Das heißt, ich würde eher bei den Lehrplänen ansetzen. Und das kann natürlich, da sind wir wieder beim Thema KI, auch eine sinnvolle Ergänzung sein, um da auch für Lehrkräfte, die vielleicht nicht so fit in dem Thema sind, sich da Anreize zu holen, Unterrichtsmaterial erstellen zu lassen und sich da auch Hilfe zu holen.
Ja, aber wenn wir an dem Schritt jetzt sind, Alex, dann würde ich ja, jetzt komme ich nochmal zurück zu unserem schönen Slogan, Learning Anything, also ich lerne das, was ich eigentlich will. Ne, also das wäre ja jetzt deine Idee, dass man sagt, die Lehrpläne werden neu strukturiert, wie auch immer. Das wird ja ein riesengroßes Problem sein, weil jeder will an den Lehrplänen mitarbeiten. Ne? Was sollen wir in Zukunft lernen? Learning anytime, das kriegen wir hin über unsere Lernplattformen. Anywhere, auch problemlos über unsere Lernplattformen. Das heißt, egal wo die sitzen, das Gerät hatten wir schon. Die werden immer klüger. Das heißt, jedes Endgerät wird in Zukunft KI-generative Inhalte haben, die also hier vielleicht auch individuelle Lerninhalte erstellen. Und Anybody heißt, ich kann mit jedem lernen. Global übers Internet oder mit Lehrern oder mit digitalen Lernassistenten. Das kann sogar schon wieder eine KI selbst sein. Da frage ich mich dann, brauchen wir das Bildungssystem Schule überhaupt noch in Zukunft oder wird das so ein Schattengewächs werden neben Learning Anything, Anytime, Anywhere, with any device and anybody?
Frage an mich oder?
Ja, an Alex. Ja. Alex, ja.
Also natürlich, du hast ja das ganz wichtige Thema Sozialkompetenz vergessen. Das heißt, wir Lehrkräfte, und das hat man ja auch jetzt während der Pandemie oder nach der Pandemie vor allem gemerkt, sind der Ankerpunkt für Schülerinnen und Schüler. Das heißt, vielleicht haben wir eine andere Rolle in Zukunft und KI-gestützte Lernplattform oder Unterrichtsmaterial kann uns endlich die Zeit verschaffen, uns um andere Dinge zu kümmern, um ja über die persönliche oder kreative Entwicklung von Schülerinnen und Schülern und auch um andere Baustellen auf der persönlichen Ebene. Weil ich glaube nach wie vor, dass die Lehrerpersönlichkeit ganz, ganz, ganz wichtig ist. Und das kann sowieso keine KI ersetzen. Von daher wird es auch noch Schule in dieser Form oder Lehrkräfte auch noch in 100 Jahren geben, hoffentlich.
Aber könnte ich das nicht vielleicht in Distanz abdecken? Weil dann bin ich ja auch sozial bei dir. Wir sind ja auch gerade alle wunderschön zusammen. Wir sehen uns, ja. Wir haben uns lieb und wir können auch Emotionen austauschen.
Teilweise ja, also ich würde nicht so weit gehen, es komplett digital zu machen, aber dass man es quasi wie jetzt auch zum Beispiel in bestimmten Bildungsgängen, E-Commerce, dass man das ja so einen digitalen Tag einführt, auf jeden Fall. Aber trotzdem, glaube ich, ist das Treffen in Präsenz immer noch wichtig und relevant, weil die Schule ist ja mehr als nur ein Lernort für Schüler, sondern es ist ja auch ein sozialer Treffpunkt. Und das kann, glaube ich, dieses Digitale hier nicht ersetzen. Wir können jetzt kein gemeinsames Bierchen trinken, Detlef. Das geht nur in Präsenz.
Ja, das stimmt. Aber Thomas, vielleicht die Frage an dich, meine letzte Frage, bevor ich an Jacqueline weitergebe. Die soziale Komponente, wir hatten ja jetzt im Slogan auch Learning with Anybody. Das könnte ja dann auch im Endeffekt sein, dass sich die Schüler untereinander treffen. Dafür brauchen sie ja nicht mehr unbedingt den Lehrer. Und einen Lehrer könnte man ja vielleicht ersetzen durch einen digitalen Lernassistenten.
Ja, also der Lernort, der ist nach wie vor wichtig, die Schule. Und die Schule sollte natürlich auch so gestaltet sein, dass die Schülerinnen und Schüler sich da gerne aufhalten. Das ist schon ganz wichtig. Also solche Inseln, wo sie einfach sich auch mal zurückziehen können. Ich finde auch Verglasung von Klassenräumen ganz toll. Also das ist schon ein offener Raum ist, wo sie sich einfach auch wohlfühlen, wo sie auch gerne hingehen. Und das ist für sie einfach auch wichtig. Die merken ja dann auch, wenn sie eine Weile zu Hause sind, dass es dann doch langweiliger ist, dass sie eigentlich lieber in der Schule wären. Jetzt vielleicht nicht wegen den Lerninhalten, aber einfach als Ort der Begegnung. Und da spielt der Lehrer auch schon eine wichtige Rolle. Also ich bin nicht der Meinung, dass ich jetzt auch nur ein Lernbegleiter oder ein Coach bin. Ja, also das würde mich zu sehr reduzieren, die Schüler einfach nur kognitiv voranzubringen, sondern Sie orientieren sich auch an meinem Verhalten und sie wollen auch Anerkennung und Wertschätzung. Und es gibt dann schon so schöne Momente, die ich dann einfach auch mir abspeichere, wenn die dann, ich mache manchmal so auch so kleine Podcasts mit so einem digitalen Mischpult und dann diskutieren die dann auch über ihre eigene Situation und sprechen auch über Mobbing oder auch über Rassismus und Ausgrenzung. Also das war so eine tolle Aufnahme, die ich natürlich nicht veröffentlicht habe, aber die war einfach so viel wert. Und wenn es mir gelingt, so eine Situation zu schaffen, wo ein offener Austausch stattfindet, wo sich einfach jeder wohlfühlt, wo auch mal Ängste auch mal formuliert werden können. Also das kann keine KI ersetzen. Da braucht es schon Menschen. Und das haben wir eigentlich auch wissenschaftlich auch schon bestätigt mit der Hattie-Studie, ja, dass der Lehrer einfach eine ganz wichtige Rolle in der Entwicklung spielt.
Das ist richtig, ja. Ich würde direkt schon mit einer Abschlussfrage an euch beide unsere oder Podcast-Folge beenden wollen. Und zwar, was glaubt ihr beide, wie sich das Lernen in Zukunft durch die Kombination der Faktoren, die wir eben schon hatten, wie künstliche Intelligenz, Endgeräte, Lernplattformen etc. verändern wird, gerade auch in Bezug auf individuelles Lernen? Vielleicht Alex, magst du starten?
Ja, genau. Also du hast es eigentlich schon gesagt, es wird individueller. Das glaube ich wirklich, dass jeder wie er am besten lernt, so wird er auch lernen. Also manche, die brauchen es einfach haptisch, die werden noch Bücher benutzen, die müssen sich Sachen markieren, die werden Karteikarten schreiben und andere wiederum, die können es einfach visuell oder per Audio, ja, es gibt ja auch die Möglichkeit, per Podcast zu lernen. Ich glaube, das wird ganz individuell sein und das ist das Tolle. Jeder kann sich quasi das raussuchen, womit er am besten klarkommt. Ich wünschte, wir hätten das schon zu unserer Schulzeit gehabt. Ja, YouTube weiß ich gar nicht, wann es so anfing, 2009 oder sowas. Da war ich schon raus. Aber die Möglichkeit, jederzeit alles auf der Welt zu lernen, das ist schon toll. Ja.
Thomas, wie siehst du das? Wie wird sich das
verändern? Ja, sehe ich genauso. Also die Chancen sind gewaltig, auch dass man seinen Interessen ein Stück weit auch nachgehen kann. Ich bin auch echt immer baff, was manche Schüler sich über YouTube angeeignet haben. Ja, also auch ein Fünftklässler in Bios kann der sich schon da bewegen. Also das ist Wahnsinn und es ist auch eine soziale Gerechtigkeit, will ich mal sagen. Ja, das ist ja immer so unser Problem in Deutschland, dass dann doch das Elternhaus häufig ausschlaggebend dafür ist, wie erfolgreich Schülerinnen und Schüler sind. Und das ist eine Riesenchance für diejenigen, die wollen, aber eben nicht die Mittel und die Möglichkeiten haben, dass die da, sagen wir mal, entsprechend auch gefördert werden können. Also von dem her, ich sehe das positiv.
Ja, super. Das waren zwei tolle Schlussworte von euch, die ich auch nur unterstützen kann. Damit sind wir schon am Ende unseres heutigen Podcasts. Das heißt, wir verabschieden unsere beiden Gäste. Also vielen lieben Dank nochmal an Thomas und an Alex für eure Teilnahme.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke. Spannend. Und wir haben von zwei Seiten wichtige Infos bekommen. Nochmal den kleinen Online-Tipp. Lernvideos im Kanal Herr Gerold. Danke. unsere nächste Fortbildung der MyEworld-Reihe wird das Thema Augmented und Virtual Reality haben. Das heißt, also hier wird die Frage gestellt werden, wird KI vielleicht Content Creator für Augmented und Virtual Reality? Denn ChatGPT kann, wie wir alle schon wissen, auch programmieren. Und hier wäre die Frage, ob man vielleicht diese Content-Wüste, die wir in diesen tollen digitalen Technologien haben, dass man die Wüste vielleicht etwas grüner machen könnte. Und damit auch dieser Technologie den Einzug in Schulen erleichtert. Der Workshop dazu wird am 28. November stattfinden. Und zwar diesmal nicht nur online, sondern auch in Präsenz im Erich-Gutenberg-Großkolleg. Dann danke ich Jacqueline für deine tolle Unterstützung wieder heute.
Ich danke.
Und ja, weitere Informationen findet ihr auf smartschool.education. Das war's für heute. Vielen Dank. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.